Aber das hat leider auch nur ein Semester lang gedauert, weil dann die Staatssicherheit bei mir vor der Tür stand und unbedingt wollte, dass ich meine Kommilitonen ausspioniere.
Hierhin gehört Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen zu Hirn gehört, eurem Oldenburger Wissensschnack. In diesem Jahr zum letzten Mal für euch am Mikrofon, wie immer Dr. Bianca Brüggen und Jens-Steffen Scherer. Wir sind Science-Lemmer, wir kommen selbst aus der Forschung und wir lieben es einfach, über Wissenschaft zu sprechen.
Forschende genießen ein hohes Ansehen in der Bevölkerung, man glaubt ihnen. Doch wer sind die Menschen hinter der Forschung? Was kann Wissenschaft leisten und was nicht? Diesen und weiteren Fragen gehen wir in diesem Podcast auf den Grund.
Das machen wir aber nicht alleine, sondern immer zusammen mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler aus der Region. Heute sprechen wir mit Dr. Katharina Dutz, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der technischen Bildung an der Uni Oldenburg und Mitbegründerin der Repair-Cafés in Oldenburg. Heute gehen wir unter anderem der Frage nach, welchen Stellenwert technische Bildung in unseren Schulen hat und was es mit dem schönen Begriff Reparaturkultur auf sich hat. Katharina, herzlich willkommen.
Ja, hallo. Danke, dass ich eingeladen bin.
Sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du da bist. Und du hast ja einen ganz verrückten Lebenslauf. Nach einer Ausbildung zur Pantomime, wo man ja auch immerhin schon mal was mit den Händen macht, hast du 1984 zunächst Theater- und Literaturwissenschaften sowie Philosophie studiert und dann aber 96 auf Rehabilitationspädagogik umgeschwenkt. Wie kam denn das zustande?
Ach, dazwischen lag eine ganze Menge an anderen Dingen, die ich noch getan habe. Ich muss dazu sagen, Literatur und Theaterwissenschaft, ein bisschen Philosophie habe ich dann in Berlin studiert, weil ich zugleich in einer freien Theatergruppe mitgewirkt habe, sowohl in der DDR als auch nach 1984 dann in West-Berlin. Und das wollte ich natürlich ganz gerne auch ein bisschen theoretisch untermauern. Aber das ist kein abgeschlossenes Studium geworden. Und ich habe danach dann tatsächlich damit aufgehört, bin ein Jahr lang in die Vereinigten Staaten gegangen und habe dort in Vermont als Assistant Teacher gearbeitet und bin dann zurückgekommen und habe die erste Familiengründungsanläufe gemacht und habe dann mein ganzes Leben nochmal umgekrempelt, weil mein erster Sohn behindert zur Welt kam und ich dementsprechend diese doch etwas mit sehr viel Reisen verbundene Tätigkeit auch aufgeben musste und habe dann nochmal angefangen, wieder zu studieren. So kam es dann zum Studium der Rehabilitationspädagogik.
Ja, was du uns im Vorgespräch auch noch erzählt hast, ist, dass deine Zeit in der DDR, in der du damals aufgewachsen bist, dich auch sehr, sehr stark geprägt hat, beziehungsweise dich sehr, sehr stark darin beeinflusst hat, was du machen konntest und, naja, vielleicht auch durftest.
Das stimmt. Also in der DDR war es ja so, dass in der Regel nur ein Schüler von 30 das Abitur machen durfte in der normalen Klasse. Dann gab es besondere Klassen, das waren die sogenannten Russischklassen. Da wurde man mit der russischen Sprache ab der dritten Klasse konfrontiert und machte dann das russische Abitur schon in der 10. Klasse und so weiter. Also das war eine besondere Form. Da durften mehr Leute dann Abitur machen und danach, nach dem Abitur, wird man dann aber gelenkt oder wurde man gelenkt. Das heißt, ich habe mich für Psychologie beworben und wurde auf Verfahrenstechnik gelenkt. Und das waren zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe für mich, sodass ich weder das eine noch das andere gewählt habe, sondern dann zunächst im Lehramt Russisch und Englisch studieren wollte. Aber das hat leider auch nur ein Semester lang gedauert, weil dann die Staatssicherheit bei mir vor der Tür stand und unbedingt wollte, dass ich meine Kommilitonen ausspioniere. Und das habe ich abgelehnt. Und dann war mir im Prinzip klar, dass ich da dort keinen Fuß auf die Bühne bekommen würde. Und dann habe ich mich eben dem Theater gewidmet und habe mich auf die Bühne gestellt, die dann allerdings auch dazu geführt hat, dass wir politisch sehr stark unter Beschuss genommen wurden von der Staatssicherheit und anschließend ja auf eine schwarze Liste kamen. So etwas gab es damals für Künstlerinnen und Künstler, die durften dann nicht mehr, also es hieß dann, wer auf der schwarzen Liste steht, darf keine Sendung mehr produzieren und darf auch nicht mehr auf die Bühne. Und das, ja, das hieß, dass man innerhalb kürzester Zeit arbeitslos war. Und das hat dann nach einiger Zeit dazu geführt, dass wir tatsächlich auch einen Ausreiseantrag als Gruppe mit Musikern und Theaterleuten gemeinsam gestellt haben, der dann auch ein Jahr später bewilligt wurde. Und dann hatten wir, ich glaube, 48 oder nur 24 Stunden Zeit, die DDR zu verlassen und haben dann die DDR-Staatsbürgerschaft entzogen bekommen. So.
Krasse Geschichte auf jeden Fall. Aber nicht nur der Wechsel von Ost nach West begleitet dein Leben, sondern auch der Wechsel von der Universität in die Schule und dann doch wieder zurück in die Universität, um dann wieder was für die Schule zu tun. Was sind deiner Meinung nach die Vorteile in diesen beiden Welten?
Also wenn ich die Möglichkeit hätte, Studierenden bestimmte Vorgaben zu machen, was die Verbindung zwischen Praxis und Theorie anbelangt, würde ich gerne auch auf das verweisen, was ich gemacht habe, nämlich wie gesagt erstmal studieren, dann in die Praxis für 6,5 Jahre zu gehen, um anschließend dann wiederum mich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die ich dort mitgenommen habe, um sie dann wiederum zurückzugeben, entweder in die Lehrerbildung oder direkt in die Entwicklung von schulischen oder Bildungsprozessen. Weil ich glaube, dass weder das eine noch das andere alleine reicht. Ich habe das Gefühl, dass wir hier in der Lehramtsausbildung deutlich noch Luft nach oben haben, was eine Verbindung zwischen Praxis und Theorie anbelangt. Das höre ich auch von den Studierenden. Und ich weiß aber auf der anderen Seite, dass wenn man mitten im Alltag eines schulischen Lernprozesses mit verschiedenen Strukturen, die abhängig natürlich von der Schülerschaft sind, steht, dass man dann kaum noch Zeit und kaum noch Motivation hat, sich mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen auseinanderzusetzen und sein eigenes pädagogisches Tun mit diesen neuen Erkenntnissen zu verknüpfen. Das geht kaum. Man rührt sich in die eigene Suppe ein. Und deswegen würde ich eigentlich jedem Lehrer empfehlen, der es könnte, alle 3 Jahre vielleicht mal ein halbes Jahr auszusteigen und wieder in die Literatur einzusteigen, sich mit neuen Prozessen zu beschäftigen, um das dann wieder anwendungsfähig zu machen.
Da sind wir schon sehr, sehr stark bei deinem Forschungsinteresse und da möchten wir dann auch gleich nochmal neu ansetzen. In deiner Biografie können wir einmal einen kleinen Sprung machen ins Jahr 2009, denn seit 2009 bist du jetzt eben wissenschaftliche Mitarbeiterin, wie eben schon gesagt, in der Arbeitsgruppe Technische Bildung. Auch das passt jetzt gut ins Bild. Ist ja einer deiner Arbeitsschwerpunkte Technik und Ethik in der Schule. Das passt natürlich sehr gut zu deinem Studium der Werte und Normen zusammen. Aber wie passt Technik mit Ethik zusammen? Beziehungsweise was sind da die Dinge, die man beachten muss, beziehungsweise mit denen du dich da beschäftigst?
Oh, das ist ein weites Feld. Technik und Ethik hat tatsächlich viele Fragen erstmal. Ja, was hat denn das miteinander zu tun? Aber das ist, wenn wir uns die technischen Innovationen anschauen, die Einfluss auf unsere gesamte Kultur haben und auch natürlich auf das große Thema, was uns jetzt so beschäftigt, nämlich die Klimakatastrophe und das, was möglicherweise an Lösungen jetzt paratgestellt wird, von Geoengineering angefangen bis möglicherweise auch einer Postwachstumsökonomie, nämlich die Frage, ob man wirklich alles braucht, was wir im Moment gerade an Produkten so um uns herum anhäufen oder ob es Alternativen dazu gibt, dann hat das sehr, sehr viel aus meiner Sicht mit auch ethischen Fragestellungen zu tun. Also beispielsweise, wenn man sich auf Hans Jonas bezieht und sich nochmal die Frage stellt, wer hat eigentlich die Verantwortung hier für wen? Dann steht der Mensch im Mittelpunkt und alle Fragen, die mit Technikfolgenabschätzung zu tun haben, mit der Frage, was sind eigentlich die Folgen der technischen Innovationen, die wir einsetzen, sind auch genauso ethische Fragen. Diese Frage ist nicht neu, die ist also mindestens seit der Aufklärung eigentlich im philosophischen Diskurs auch drin, aber angefangen oder noch viel früher, aber schon ein Leonardo da Vinci hat gesagt, die meisten Probleme entstehen bei ihrer Lösung. Die Frage, wie wir mit unseren technischen Innovationen und den Verhaltensänderungen, die damit einhergehen, umgehen, hat auch sehr, sehr viel mit Bildung zu tun. Die Abhängigkeit von Technologien steht für mich beispielsweise gerade sehr stark im Vordergrund. Die Zahlen schnellen nach oben und zwar weltweit bei all denjenigen, die sich immer stärker an Smartphones binden, die ohne diese meinen, nicht mehr leben zu können. Das ist die psychologische Seite und die andere Seite ist natürlich die, dass wir auch immer stärker da reingetrieben werden. Und auch da stellt sich die Frage, wer hat da eigentlich die Verantwortung im Bildungssystem, das ohne es weiter zu reflektieren immer voranzutreiben.
Und wie man gerade da vom passiven Konsumer zum aktiven Macher wird, darauf gehen wir gleich in deiner Forschung ein. Vorher natürlich unsere berühmte Frage. Jetzt waren ja auch sehr viele Wechsel in deiner Biografie da. Da war ja auch bestimmt das ein oder andere Fettnäpfchen mal dabei. Und wir freuen uns immer, aus den Fettnäpfchen der anderen zu lernen. Deswegen fragen wir auch dich jetzt hier, was war denn dein größter Fail?
Beruflich betrachtet war mein größter Fail, glaube ich, mein Einstieg. Ich hatte vorhin gesagt, dass ich ein Jahr im Bennington College in Vermont als Assistant Teacher arbeiten durfte. Und ja, ich bin dorthin gefahren, ohne mich weiter vorzubereiten mit meinen Englischkenntnissen aus der DDR-Schule und das war also eine einzige Katastrophe. Schlimmer ging es nicht. Ich sollte also Sigmund Freud auf Englisch erklären und die ganze deutsche Grammatik dort den internationalen Studierenden beibringen und konnte also kaum selber Englisch. Und das war im ersten Vierteljahr war das wirklich ein Fail, das kann man nicht anders sagen. Also es war auch lustig auf der anderen Seite. Zum Schluss hat man sich dann die deutsche Grammatik auf Spanisch erklärt, weil die Studierenden nicht sehr viel jünger waren als ich und wir dann gemeinsam versucht haben, das Problem zu lösen, dass wir also alle versucht haben, voranzukommen. Und ich habe mich dann tatsächlich rangesetzt und habe in Windeseile versucht nachzuhelfen. Aber ich habe es doch als sehr beschämend empfunden, dass ich mich damals so wenig darauf vorbereitet habe und da einfach ins kalte Wasser gesprungen bin. Ja, ich hätte dann noch länger bleiben können, aber mir war es dann doch wichtig, auch mal wieder nach Hause zu kommen. Und deswegen war dieses eine Jahr schon ein ziemlich intensives.
Ja, aber vielleicht war es ja sogar gerade gut, dass du dich nicht so darauf vorbereitet hast, sonst wäre dir das vielleicht vorher aufgefallen und du hättest gedacht, oh nee, das traue ich mich jetzt nicht. Und so bist du jetzt viel, viel reicher an Erfahrungen wieder zurückgekommen.
Das stimmt.
Liebe Katharina, jetzt ist es schon wieder Zeit für das Fachwort des Tages. Jeder Gast bringt uns ja einen Begriff aus der eigenen Forschung mit und Bianca und ich müssen dann raten, was damit gemeint sein könnte. Was hast du uns heute mitgebracht?
Closed Loop Supply Chain.
Closed Loop Supply Chain. Ja, wenn es ein geschlossener Kreis ist, Bianca, ich mache mal einen Aufschlag. Mhm. Wenn es ein geschlossener Kreislauf sein soll, dann und wir ja über Nachhaltigkeit und auch gleich noch übers Reparieren sprechen, dann würde ich doch mal stark in die Richtung gehen, dass es vielleicht sogar in die Richtung Upcycling geht. Das hatten wir ja in einer vorherigen Folge mal, dass wir eben nicht immer alles direkt wegwerfen müssen, was vielleicht nicht mehr so funktioniert, sondern es mit sehr, sehr wenig Aufwand wieder reparieren können und einsatzfähig machen können.
Gehe ich in eine ganz ähnliche Richtung, aber ein bisschen anders. Ich glaube, das ist, wenn ein Material benutzt wurde, hauptsächlich um ein Produkt zu machen und dann eben dieses Produkt wieder in Einzelteile zerlegt werden kann, sodass eben die verschiedenen Materialien wieder als Ausgangspunkt für neue Produkte bilden und somit den Supply, also die Versorgung für etwas Neues, wiederherstellen und somit der Kreislauf geschlossen wird.
Das ist tatsächlich, da habt ihr beide recht, das sind geschlossene Lieferketten und das hat natürlich sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Es geht darum, dass unsere Rohstoffe endlich sind und die Grenzen der Verfügbarkeit von Rohstoffen natürlich auch zu Grenzen des Wachstums führen. Und wenn wir uns jetzt gerade auch die steigenden Energiepreise angucken, dann muss man ja bei jeder Produktion auch mit daran denken, dass energetische Verbräuche damit verbunden sind, dass Lieferketten notwendig sind, um die jeweiligen Teile aus allen möglichen Ecken der Welt zu den nächsten zu fahren, um dort weiter zu produzieren und sie zusammenzubringen und so weiter. Deswegen ist es natürlich so wichtig, dass die Materialrückflüsse, das hattet ihr ja eben schon gerade sehr schön rausgefunden, natürlich auch in bestimmten Loops passieren können, wo man also nicht einen maximal kurzen Weg, wie man es in der Wegwerfgesellschaft ja nicht selten antrifft, einen kurzen Weg von der Produktion zur Entsorgung hinbekommt, sondern dass man versucht, die Nutzungsdauer zu verlängern, indem man immer wieder in bestimmten Loops schaut, wie kann man Wiederverwertung oder Weiterverwertungsprozesse wirtschaftlich, also effizient, so herstellen, dass gebrauchte Artefakte dann zu einer höheren Rohstoffproduktivität beitragen, weil sie einfach für andere Dinge weiter genutzt werden können. Und da gibt es ja, also man kann das auch im Kreislaufsystem sehen, in denen bestimmte Ökodesign-Richtlinien eine Rolle spielen. Wie kann man Plastikteile dann wiederum so weiterverwerten, dass sie nicht nur thermisch verwertet werden, wie zur Zeit ja sehr, sehr viele noch, sondern wie kann man das Ganze so produktiv gestalten, dass es sowohl nachhaltig ist als auch wirtschaftlich tragfähig.
In dem Zusammenhang fällt mir auch noch der Overshoot Day ein. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, der dieses Jahr am 29. Juli schon war. Das ist ja immer der Tag, wo die Ressourcen, die die Erde beschaffen kann, sozusagen pro Jahr schon aufgebraucht sind. Und das zeigt dann immer sehr eindrucksvoll, dass wir über unsere Verhältnisse leben.
Wir leben so derartig über unsere Verhältnisse, das kann nicht gut gehen. Angela Merkel hat vor mehreren Jahren schon mitgeteilt, dass man eigentlich bei der Grenze von 2 Tonnen maximal eigentlich eher 1 Tonne pro Person bleiben müsste, wenn alle auf dieser Welt gleichberechtigt energetische Verbräuche nutzen könnten und auf der anderen Seite wir das 1,5-Grad-Klimaziel einhalten möchten. Aber die Verbräuche liegen, da gibt es unterschiedliche Daten derzeit. Und es hat sicherlich auch ein bisschen was mit Corona zu tun, aber wir liegen in Deutschland irgendwo zwischen 9 und 11 Tonnen. Das heißt, wir müssen, also die Vorstellung von 9 auf 1 runterzukommen, das bedeutet schon eine krasse Änderung in den Produktionsweisen beziehungsweise auch im Lebensstil.
Ja, pro Person pro Jahr muss man
pro Person pro Jahr
noch dazu sagen, genau, ja.
Glaubst du denn, der Lebensstil der Menschen hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert, sodass wir zu einer, wie du gerade sagtest, Wegwerfgesellschaft gekommen sind, weil es eben schneller geht, Altes wegzuschmeißen und neu zu bestellen, als damit noch was anzufangen?
Aber selbstverständlich. Die Gesellschaft hat seit der Sesshaftwerdung des Menschen mit Sicherheit und davor auch schon nachweisbar alles, was an Produkten existierte oder an Rohstoffen entnommen wurde, so weit wie möglich in der Nutzungsdauer verlängert, indem man Reparaturprozesse schon mitgedacht hat, wenn man bestimmte Produkte designt hat. Und wenn das nicht mehr möglich war, hat man versucht, diese Produkte anders zu nutzen. Dafür gibt es in der Geschichte auch Beispiele. Und es ist ganz selbstverständlich gewesen, weil Ressourcenentnahmen unheimlich teuer waren und Arbeitskräfte billig waren. Das hat sich erst gedreht, als wir durch die Industrialisierung in die Massenproduktion geraten sind und wir dann plötzlich den Dreh hatten, dass Ressourcen ja erstens kostenlos waren. Sie mussten ja nirgendwo bezahlt werden, man entnahm sie einfach und dann tut es ja auch heute noch. Und die Arbeitskräfte dann nicht mehr die Rolle gespielt haben. Sie wurden eigentlich viel mehr zu denjenigen, die als Konsumenten dann diesen Kreislauf mitfördern mussten. Auch das haben wir heute noch. Wir hören immer wieder von der Politik, wir müssen unser Wachstum steigern, wir müssen mehr produzieren, immer mehr produzieren. Also es geht dann letztendlich darum, dass die Menschen mehr konsumieren und um das tun zu können, müssen sie auch schneller wieder wegwerfen. Denn auch wenn unsere Wohnraumsituation sich deutlich verbessert hat, verbessert in dem Sinne, dass die Menschen doppelt so viel Wohnraum haben wie noch vor 50 Jahren pro Person, aber irgendwo müssen die Dinge ja untergebracht werden, die man so alle anschafft. Und wenn das dann eben nicht mehr passt, dann werden die Müllberge erhöht, weil man die Dinge immer schneller wegwirft. Und das Ganze zieht sich zusammen über den Begriff Obsoleszenz. Das heißt Veralterung, dass also die Dinge entweder direkt schon durch die Produktionsform oder das Produktdesign schon so angelegt werden, dass sie relativ schnell wieder zum Müll verarbeitet werden, weil sie nicht mehr funktionieren. Oder die Software passt nicht mehr oder sie sind dann nicht mehr so leistungsfähig. Oder eben auch, man schmeißt Dinge weg, die man eigentlich noch gut nutzen könnte, weil man einfach Lust auf was Neues hat. Und das sind sehr, sehr viele verschiedene Perspektiven, die man darauf setzen kann. Aber alles hat den Nachteil, dass die energetischen Verbräuche steigen, dass der Klimawandel krasser werden wird, dass die Müllberge steigen und dass die Ressourcen vor allen Dingen auch langsam knapp werden.
Ja, Katharina, man merkt direkt, wie groß dir das ein Anliegen ist, genau da was entgegenzusetzen und klarzumachen, dass das eben nicht der richtige Weg ist, sondern dass wir eben Dinge auch reparieren können und dadurch uns nachhaltiger verhalten können. In dem Zusammenhang, wir haben ja in der letzten Folge sehr viel über das Glück gesprochen und du hast in einem Interview mal den schönen Satz gesagt, reparier dich glücklich. Nimm uns doch mal mit, was du genau damit meinst.
Ja, wenn wir also von den Closed Loops sprechen, dann können wir uns überlegen, was macht man eigentlich, um ein Artefakt länger zu nutzen? Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man kann damit sehr achtsam umgehen. Man kann es instand setzen und schon vorher darüber nachdenken, was muss ich eigentlich tun, um es so lange wie möglich funktionsfähig zu halten. Aber irgendwann kommt natürlich bei jedem Ding irgendwann mal der Punkt, an dem es aus irgendeinem Grunde nicht mehr funktioniert. Und dann kommen wir zum Thema Reparatur. Und Reparatur ist etwas, was, wie gesagt, die Menschheit begleitet. Die Reparaturkultur ist eben ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der Menschheitsgeschichte und ist vor 20, 30 Jahren so langsam aber sicher verloren gegangen, weil man eben meinte, man kann darauf locker verzichten. Und jetzt gibt es eine Gegenbewegung, und zwar seit 2009. Dort hat Martin Postma in Amsterdam ein Repair-Café eröffnet und hat mal geschaut, was passiert eigentlich, wenn ich anbiete, dass ehrenamtliche Reparateure anderen Menschen helfen, Dinge zu reparieren oder es auch für sie dann auch tun, ehrenamtlich. Und hat die Erfahrung gemacht, dass das sehr, sehr gut angekommen ist und hat dann angefangen, mehrere Repair-Cafés zu gründen und das Ganze zu einer Bewegung zu organisieren. Das ist dann in Deutschland übernommen worden, und zwar von der Anstiftung, die sich auch um offene Werkstätten und Urban Gardening kümmern. Tom Hansing ist da und Ina Hemmelmann sind diejenigen, die sich da insbesondere um die ganze Reparaturkultur kümmern und allen Repair-Cafés in Deutschland die Möglichkeit bieten, dort sich zu versammeln auf der Webseite und auch nachvollziehbare Angebote zu machen. Wir haben jetzt in Deutschland, habe ich jetzt ganz aktuell gehört, 900 Repair-Cafés. Es gab auch schon mal deutlich mehr, nämlich vor Corona, da waren wir bei 1500. Das wird sich jetzt wahrscheinlich auch langsam wieder steigern. Es ist also eine Bewegung, die tatsächlich eine stetige Aufwärtsbewegung ist. Und wir haben das erste Repair-Café mit Nico Pech zusammen in Oldenburg gegründet 2013, damals in Poli. Und haben dann mit dem Staatstheater einen Vertrag eingehen können und haben dort in einem Probehaus des Staatstheaters anderthalb Spielzeiten zusammen mit Schauspielerinnen und Schauspielern das gemacht und haben also auch mehr so den künstlerisch-kulturellen Aspekt mehr in den Vordergrund gestellt. Ja, und dann sind wir wiederum umgezogen in die Werkschule und sind jetzt im Ressourcenzentrum gelandet. Dazu muss man sagen, dass auch in der Zwischenzeit sich überall in sehr vielen Teilen Oldenburg sich auch Repair-Cafés von alleine gegründet haben. Also immer mehr Menschen auf die Idee kommen, diese Graswurzelbewegung tatsächlich für sich auch in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise eben auch selber aktiv zu werden, wenn es um die Gründung geht.
Und um das jetzt nochmal einmal konkret zu machen, das heißt, ich gehe mit meinem kaputten Toaster am Samstagmorgen da irgendwie zu einem Repair-Café und dann hoffe ich darauf, dass jemand viel mehr technischen Verstand hat als ich und handwerkliches Geschick und der mir dann dabei hilft, dass wir ja mir vielleicht auch was dabei beibringt, dass ich das vielleicht beim nächsten Mal sogar selber hinbekomme. Aber auf jeden Fall, dass wir gemeinsam versuchen, das Ding dann wieder zu reparieren.
Genau, so ist es gedacht. Eigentlich geht es darum, dass du lernen sollst, den Toaster zu reparieren. Wobei genau beim Toaster, das ist so eine Sache. Bei Elektrogeräten gibt es natürlich auch versicherungstechnische Probleme, die das also so in dieser Form nicht möglich machen. Aber bei allen anderen Dingen geht das natürlich. Also dann würde dir gezeigt werden, wie du es selber machen kannst. Aber man macht es natürlich auch für dich, wenn du es nicht kannst oder keine Lust hast oder keine Zeit. Das ist ein bisschen abweichend vom ursprünglichen Prinzip, aber es hat einen ganz anderen Effekt trotzdem, unabhängig davon, ob du es selber machst oder zuschaust, wie es gemacht wird. Die Menschen kommen zusammen, sie schwimmen gegen den Strom der Wegwerfgesellschaft und ich habe immer wieder erlebt in sehr, sehr vielen Repair-Cafés, dass viele Menschen auch einfach kommen, ja, Stimmung halber. Sie sind da, obwohl sie gar nichts repariert haben möchten. Sie kommen einfach, um sich auszutauschen. Und es gibt natürlich auch dort viele andere Angebote, die wir inzwischen hatten. Das geht auch weg von rein technischen Reparaturen. Da gibt es dann eben auch Upcycling oder Ideen, die sonst in irgendeiner Form damit zu tun haben. Dann kommt Greenpeace und macht Kleidertausch und dann kommt jemand und spielt Gitarre und die Leute bringen den Kuchen alleine mit, weil es ist ja ein Austausch, der auf keiner hierarchischen, sondern auf einer Miteinander-Ebene funktioniert.
Also eine Gemeinschaft.
Das ist eine Gemeinschaft so. Und diese Gemeinschaft hat sich eben als Gegenbewegung zu der Wegwerfkultur insofern etabliert, als immer mehr Menschen sich dort auch sehr aufgehoben fühlen.
Und jetzt bringst du ja auch Schülern oder auch Studierenden bei, zum Beispiel Handy-Displays, Xbox-Controller, Computerlüfter, aber auch Nähmaschinen oder Fahrräder zu reparieren. Was hat denn das für die Reparierenden konkret für Vorteile, außer dass es halt praktisch ist, das zu können und umweltschonend ist?
Also ich muss es erstens einschränken. Ich bringe denen das nicht bei. Ich bin jetzt kein Techniker, der in der Lage ist, ein Display auszutauschen. Aber die ehrenamtlichen Reparateure, die dort kommen, die empfinden sich eben als Teil dieser Gemeinschaft. Das sind auch meistens Tüftler, die wirklich viel Spaß daran haben, die einfach Lust haben, einmal im Monat für 4 Stunden anderen Menschen zu helfen. Die zeigen natürlich auch ihre Expertise. Jeder ist froh, wenn er jemandem anders helfen kann. Das ist in der Psychologie des Menschen angelegt. Und das ist einfach ein nicht monetärer Austausch von Solidarität. Und auf der anderen Seite, es gibt natürlich auch viele Reparateure, die das als Überzeugungstäter machen, dass sie sagen, also wenn ich die Möglichkeit habe, Dinge zu retten, dann tue ich das auch. Das ist also eine ganz, ganz große Motivation für diejenigen. Und wir haben auch ein Repair-Café gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern der IGS Kreienbrück gestartet. Wir haben im Fach Lernen durch Engagement gelernt, Fahrräder zu reparieren und zwar ziemlich professionell, muss ich sagen. Und die Schule hat sich dann auf den Weg gemacht und hat ein Repair-Café ermöglicht, was die Schülerinnen und Schüler dann selber auch vorbereitet und durchgeführt haben, indem sich dann auch andere ehrenamtliche externe Reparateure eingefunden haben. Und das war für die Schüler ein total interessantes Erlebnis, weil sie plötzlich in der ersten Wirklichkeit waren. Schule hat ja leider immer oder häufig zumindest so das Problem, dass man so tut, als ob. Aber hier war es jetzt nicht mehr als ob, sondern da waren richtige Menschen mit richtigen Problemen, die vor ihnen standen und die Hilfe brauchten. Und das war schon sehr, sehr interessant, mit wie viel Motivation die Kinder und Jugendlichen da rangegangen sind und wie sehr die über sich selber hinausgewachsen sind, weil sie einfach merkten, sie müssen und wollen und dürfen Verantwortung übernehmen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht pädagogisch ein ganz, ganz wertvoller Prozess ist, nicht nur über die Dinge zu reden, sondern einfach von dem, ja, vom Reden ins Handeln zu kommen und dann zu merken, welche intrinsische Motivation da plötzlich aufkommt, wenn man das Gefühl hat, man wird wertgeschätzt, weil man tatsächlich jemandem anders helfen konnte.
Ja, jetzt gehst du ja sogar noch einen Schritt weiter und kombinierst jetzt den Gedanken sogar noch mit dem Zweitsprachenerwerb. Also, dass man vielleicht solche Repair-Cafés auch bilingual durchführen kann und das eben nicht nur ein Raum zum, ein kultureller Raum und ein Raum zum Reparieren ist, sondern eben auch ein Raum zum sich austauschen und Sprachen lernen.
Ja, das ist ein zweites Feld, was allerdings wirklich relativ nah dabei ist, denn als wir 2015 mit Sprachlernklassen in Berührung gekommen sind und die Frage stand, was machen wir mit den vielen unbegleiteten, geflüchteten Kindern und Jugendlichen, die in Deutschland angekommen sind, die kein Wort sprechen und die, wie wir ja inzwischen auch wissen und auch ahnen konnten, zu großen Teilen auch schwer traumatisiert waren, die jahrelang keine Bildung erfahren haben oder vielleicht auch nie alphabetisiert worden waren in ihrer Kultur. Da sind wir auf die Idee gekommen, dass wir tatsächlich nochmal schauen, wie entsteht eigentlich ein nicht über rationale Prozesse laufender Lernprozess für die Sprache. Und da ist es ganz normal, jedes Kind lernt die Sprache, ohne dass es Grammatikunterricht bekommt. Und wir haben uns überlegt, dass wir über die Handlung in die Sprache gehen, weil wir dann mit allen Sinnen das wahrnehmen können und ganz andere neuronale Strukturen damit ansprechen. Und das Allerwichtigste für mich, dass wir den Kindern und Jugendlichen jenseits der Sprache zeigen konnten, was sie können. Und wir, also ein Beispiel in diesem Repair-Café waren dann zwei Jugendliche, ich nehme mal an, so 15 waren sie vielleicht oder auch schon 16, aus Syrien, die kein Wort Deutsch sprachen und die hier eigentlich sich mit niemandem austauschen konnten, weil sie der Sprache nicht mächtig waren, es sei denn, sie haben natürlich jemanden in ihrer Muttersprache getroffen. Und die haben sich dann hingesetzt im Repair-Café und haben sich an die Nähmaschine gesetzt und haben angefangen zu nähen. Und zwar wie die Profis. So hätte ich im Leben nicht nähen können, wie die da Reißverschlüsse eingenäht haben und die Nähmaschine repariert haben und so weiter. Und das Ganze ohne Worte. Und man hat ihnen angesehen, wie stolz sie waren. Sie konnten zeigen, dass sie etwas können und sie konnten sich ein wenig für den Moment davon distanzieren, dass sie ohne Sprache eigentlich sprachlos sind, aber nicht gefühllos und nicht gedankenlos und vor allen Dingen auch nicht handlungseingeschränkt. Und das war sehr beeindruckend und daraus haben wir ein Konzept entwickelt, was in diese Richtung geht, dass wir immer über technisches Handeln in die Sprache mit begleiten.
Ja, total schön. Total schönes Beispiel und das hat natürlich ganz viel auch mit Wertschätzung zu tun.
Ja.
Weil du es gerade angesprochen hast, wie waren jetzt die letzten 2 Jahre in der Pandemie? Da war ja sicherlich das gemeinsame Basteln eingeschränkt. Habt ihr da versucht, virtuell Dinge anzubieten? Oder wie habt ihr das gemacht?
Meine Kollegin Marietta Kempel hat das versucht. Sie hat sich dann mit Geflüchteten getroffen, aber wir haben festgestellt, wir müssen tatsächlich analoge Kontakte haben. Man kann so etwas ganz schlecht über ein Online-Format machen. Ich habe das mit Studierenden der Uni Siegen gemacht. Online 4 Stunden ein Workshop, alles auf Arabisch, damit sich die Studierenden mal reinversetzen können in die Lage eines Menschen, der reagieren soll, aber nichts versteht. Und die fanden das super beeindruckend. Aber es ist natürlich trotzdem nicht die Hälfte dessen, was an Kommunikation, an emotionalen Austausch möglich ist, wenn man sich nur online sieht. Also deswegen kann ich der Digitalisierung so oder so nicht viel abgewinnen, wenn es darum geht, handlungsorientiert Lernprozesse zu steuern.
Ja, ich denke da auch ein bisschen an Virtual Reality oder Augmented Reality. Auch da haben wir in vorherigen Folgen schon mal drüber gesprochen und das war nur so ein Gedanke, den ich gerade hatte, dass diese beiden Welten vielleicht doch zusammenbringen könnte. Aber ich glaube, so weit sind wir dann auch doch noch nicht damit.
Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass das tatsächlich funktioniert. Weil die Kommunikationsmuster von Menschen in Mimik, Proxemik, in der ganzen Art, wie sie auch Gefühle im Unbewussten weitergeben, das ist etwas anderes, als wenn ich das über einen Bildschirm mache. Das ist, das kann man nicht ersetzen. Und ich halte wenig bis gar nichts davon, die Digitalisierung gerade bei Kindern und Jugendlichen voranzutreiben, weil die Nachteile dieser Form der Wissensweitergabe, die sind, werden zunehmend bekannt, von Abhängigkeiten, Verhaltensabhängigkeiten bis hin zu Konzentrationsschwäche, bis hin zu allen möglichen physischen und psychischen Einschränkungen. Also ich möchte da sehr davor warnen, das so voranzutreiben und unreflektiert einfach zu meinen, man könne es über Augmented Reality oder Ähnliches tatsächlich die Menschen auffangen, die aus beispielsweise Krisen- und Kriegsgebieten kommen und die einfach eine Ansprache von Mensch zu Mensch brauchen.
Dann hoffen wir nur, dass wir bald wieder zusammenkommen können. Vielleicht haben einige von euch jetzt selber Lust bekommen zu basteln. Dann geht gerne mal ins Prepare-Café Oldenburg oder schaut euch auf den Seiten www.reti-bne.de bzw. www.techno-lingua.de an. Dort gibt es viele verschiedene Downloads für euch mit hilfreichen Materialien.
Genau, und die ganz neuen Entwicklungen bekommt ihr mit auf der Seite vom Reparaturrat Oldenburg.
Wir sagen danke, Katharina, dass du heute unser Gast warst. Und auch vielen Dank an euch fürs Zuhören, denn das war jetzt schon ein Jahr lang hingehört. Wir sind natürlich auch nächstes Jahr wieder für euch am Start, also freut euch auf neue Folgen.
Genau, jetzt aber erstmal schöne Feiertage und bis nächstes Jahr hier bei Hirngehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Universitätsgesellschaft Oldenburg und die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Karl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute, das Oldenburger Energiecluster und das Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg.